Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung Trend 23. Heute diskutieren Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Hapag-Lloyd, Yannick Fasters, Agile Project Manager ThyssenKrupp Material Services, Lydia Bauers, Personal Trainerin für Führungskräfte und Benjamin Günther, Head of Marketing bei Bergson, darüber, was die Vorteile und Herausforderungen von agilem Marketing sind und wie die ersten Schritte in der Umsetzung aussehen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich wollte euch alle hier an den Bildschirmen als auch, wenn ihr später was auf den Kopfhörern vielleicht angucken habt, zu begrüßen zu dürfen zu einem sehr spannenden Thema, das da heißt, agiles Marketing, maximale Potenziale nutzen für schnelle Erfolg in der digitalen Transformation. Und ich habe einige Marketing-Experten und ja, Agilitätsansätze hier mit bei. Bevor wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde starten, worum geht es heute? Ich sag mal so, es gibt so Keywords wie Customer Experience, Customer Centricity, die damit einhergeht. Natürlich Personalisierung, darum geht es heute, ja. Und das, was wir im Marketing sehen, im Marketing, dass wir halt immer ja mehr Technik und Tools, Kanälen und Formaten begegnen und eine entsprechende Geschwindigkeit und Zunahme an Komplexität das Ganze bekommen hat. Wie man das sinnvoll und erfolgreich handhaben kann, darum soll es heute gehen. Und genau, deswegen würde ich sagen, wir fangen mit einer kurzen Vorstellungsrunde an. Ich würde einmal ganz kurz starten. Ich bin Jenny, leite das globale Marketing bei der Hapag-Lloyd, darf dort das digitale Business mit aufbauen, die digitale Transformation vorantreiben. Aber genug zu mir. Ich freue mich auf meine Panelisten und Panelistinnen und würde sagen, wir starten einfach mal mit dir, Lydia. Wer bist du? Was machst du? Stell dich gerne einfach mal selber vor.
Okay, hallo erstmal. Ich musste kurz schauen mit der Stummschaltung, aber ich hoffe, es können mich alle hören. Erstmal vielen Dank, Jenny, für die Einladung, dass du an mich gedacht hast. Und wie ihr seht, habe ich einen sehr uniken Hintergrund. Ich befinde mich noch im Urlaub in Hanstholm in Dänemark und schaue gerade den Windsurfern, Wingfoilern etc. zu. Genau, und das erklärt so ein bisschen meine Location. Ich, wie ich schon sagte, ich bin Lydia. Ich arbeite seit 15 Jahren im Marketing und habe im Zuge dessen zwei Abteilungen aufgebaut und eine restrukturiert und alles immer in Bezug auf Change- und Transformationsprozesse. Und sogar mein erster Job im Marketing direkt nach meinem BWL-Studium beim DFB war beim LOC-Aufbau der Marketingabteilung rund um das Thema Frauen-Nationalmannschaft, Frauen-Weltmeisterschaft 2011. Also es war immer im Aufbau, immer im Zuge von Veränderungen, Transformation. Und mein ganz persönlicher Change, den hatte ich vor 2,5 Jahren und beziehungsweise vor 3 Jahren, da studierte ich nochmal Sport und Ernährung und habe vor 2 Jahren meine eigene Marke auf die Straße gebracht. Das war nochmal so ein ganz eigener Change. Ja, das ist von mir an dieser Stelle.
Wunderbar. Yannick, magst du einmal weitermachen?
Ja, sehr gerne. Danke auch von mir für die Einladung und für die Chance, euch hier heute unsere Arbeit vorstellen zu können. Ich bin Yannick Fasters. Ich arbeite als agiler Projektmanager bei der ThyssenKrupp Material Services. Das ist einer der 5 Sparten von ThyssenKrupp. Wir machen Materialhandel und verkaufen quasi den produzierten Stahl und noch viele weitere Produkte dann an die Abnehmer. Angefangen habe ich mal in der Kreativ- und Werbebranche. Eigentlich seit dem Studium durch habe ich immer nur in Agenturen gearbeitet. Darüber bin ich dann irgendwann ans Performance-Marketing gekommen und in Richtung SEA gemacht am Anfang. Bin dann irgendwann zu ThyssenKrupp gewechselt und hier mit dieser ganzen agilen Methodik zusammengekommen, habe mich da stark auch reinentwickelt. Und wir betreiben vor allem Digitalisierung im Konzern. Ne? Bei uns ist es halt auch eine Aufbruchsstimmung, aber es ist schon irgendwie nochmal anders. Wir sind natürlich durch unsere riesengroßen Strukturen geprägt, nenne ich es einfach mal. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu, welche Challenges das manchmal so mit sich hat. Bei uns ist es so, wir schulen immer Teams, die zur Hälfte aus dem Business bestehen und aus dem Projektmanagement und haben daher auch viel Erfahrung darin, Kollegen und Kolleginnen in dem Bereich ein bisschen auszubilden und an die Hand zu nehmen.
Vielen Dank, Janik. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor mit den Strukturen. Deswegen, ich switche einmal rüber, Benjamin. Wie viel Struktur habt ihr bei euch?
Ja, also ich arbeite für den Münchner Technologiedienstleister und wir sind doch, ich würde mal sagen, nicht mehr ganz Startup, aber auch noch nicht ganz erwachsen, würde ich sagen. Und dementsprechend haben wir Strukturen, die aber sicherlich gerade noch ausgearbeitet werden beziehungsweise weiter optimiert werden. Und für dieses Unternehmen arbeite ich jetzt seit 2 Jahren, bin dort für das Marketing zuständig und bin insgesamt seit 8 Jahren im Marketing unterwegs, 6 davon selbstständig im Mobile-Marketing. Und was Mobile-Marketing bringt so mit, dass man sehr viel mit Entwicklern zu tun hat und viele Touchpoints hat mit Entwicklern. Und daher kommt letztendlich auch meine Affinität zur Agilität. Und deswegen ist es mir auch ein großes Anliegen, dass die Agilität immer mehr Einzug erhält, auch bei uns in der Marketing-Bubble.
Genau. Bevor wir ans Eingemachte gehen, es wäre super, wenn ihr Fragen habt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, stellt gerne eure Fragen in den Chat. Und bevor wir hier in die Praxis quasi kommen, wie es da ausschaut, möchte ich einmal so ein generelles Verständnis dafür schaffen, worüber wir hier eigentlich sprechen. So Agilität, agil ist so ein Buzzword in aller Munde und meiner Meinung nach häufig auch etwas missinterpretiert. Deswegen meine erste Frage einmal an euch. Was versteht ihr unter Agilität? Was versteht ihr unter agilem Marketing? Wie definiert ihr das und warum ist das heute im Marketing eigentlich wichtig? Wer möchte gerne starten? Dann Lydia, leg los.
Gut, ja, also wie ich ja schon anfangs mich vorstellte, also Agilität generell, als Windsurferin kommt man gar nicht drum herum, agil zu sein, maximal flexibel, weil Wind lässt sich nun mal nicht planen. Und so sieht nicht nur mein Urlaub aus, sondern generell meine ganze Freizeit. Und in Bezug auf das agile Marketing oder Marketing generell, also es ist, Trends und Themen kommen und gehen und es gibt auch zahlreiche tolle und interessante Software-Tools. Wichtig ist aber, dass man sich in allen Bereichen nicht verliert und das geht vor allem darum dann, dass man den Markenkern wirklich auch weiß, auch nicht nur im Marketing, sondern das ganze Unternehmen und dass diese authentischen Werte auch entsprechend kommuniziert werden. Und also sprich Agilität ja, aber nicht auf Kosten der Markenwerte und der Authentizität.
Vielen Dank. Was meint ihr?
Benjamin, willst du? Sonst erzähle ich gerne
noch
was.
Mach gerne weiter.
Ja, ich hatte ja eben so ein bisschen gesagt, ich komme auch aus dem Performance-Marketing ursprünglich. Was ich immer sehr wichtig finde, sind zwei Sachen. Ne? Agilität bedeutet ja auch, dass man immer diesen Optimierungsgedanken in sich trägt. Also für diejenigen, die es nicht kennen, man arbeitet dann in Sprints, sprich also kurzen Abständen, 2 bis 3 Wochen, reviewt dann, was man gemacht hat, überlegt sich, welche Implikationen hat das eigentlich für das, was ich als nächstes mache und passt dementsprechend an. Aus diesem Performance-Gedanken heraus versucht man dann, das Produkt zu entwickeln. Und das ist sehr wichtig an der Stelle. Ne? Man sollte sich schon darauf konzentrieren, genau wie beim Performance-Marketing, was optimiere ich eigentlich und worauf optimiere ich eigentlich? Und das sollte am Ende der zufriedene Kunde sein. Ne? Das ist einmal der Punkt, wo man diesen Übertrag schön sieht. Zum anderen ist es aber auch so, dass es zwar agiles Marketing heißt, aber eigentlich haben wir hier enorm viele Strukturen, die ineinander arbeiten. Ja, dass man wirklich anfängt, die Arbeit klein zu schneiden in Arbeitspakete, diese in die Sprints legt, dann wieder schaut, okay, wie weit sind wir eigentlich gekommen? Wenn nicht, dann müssen wir es in den nächsten Sprint schieben. Und so guckt man von Woche zu Woche eigentlich, was ist realistisch, was schaffe ich jetzt, ne, in dem nächsten Sprint? Und es ist also viel mehr Struktur, als man denkt. Agilität heißt jetzt nicht in dem Sinne, ja, mach einfach mal, wie du meinst, sondern halt dich klar an Strukturen und nutze die, um Geschwindigkeit und Fokus aufzubauen an der Stelle.
Ja, also aus meiner Sicht finde ich genau richtig. Anschließend an Yannicks Punkt ist, dass ich glaube, dass Flexibilität auch viel mit Datengetriebenheit zu tun hat, Erkenntnisgetriebenheit in dem Sinne und dadurch eben auch datengetriebene und erkenntnisgetriebene Entscheidungsfindung. Statt eben, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war, Meinungen und letztendlich Gewohnheiten aus der Vergangenheit. Der zweite Punkt ist, glaube ich, durch diese kurzteiligen Sprints, die natürlich viel Struktur haben, aber trotzdem ja immer wieder auf eine Art reviewed werden, ist es auch einfach, bringt agiles Marketing auch viel Flexibilität in die Arbeit im eigenen Team, im Marketing-Team, aber natürlich auch übergeordnet an Schnittstellen zu anderen Teams und macht es so möglich, dass auch aktuelle Entwicklungen und Trends letztendlich berücksichtigt werden können in der täglichen Arbeit von Marketing. Und deswegen ist für mich agiles Marketing auch so wichtig und aus meiner Sicht auch bald Grundvoraussetzung für die effektive Arbeit von Marketingteams in eigentlich jedem Unternehmen, wenn es das nicht schon heute ist. Und das Ganze im B2C genauso wie im B2B. In unserer Bubble, in unserer Marketing-Bubble dreht sich die Welt immer schneller. Wie gesagt, Flexibilität, Reaktionsständigkeit, das Adaptieren an eben neue Rahmenbedingungen, die sich teilweise wöchentlich ändern und während dem Ganzen auch noch kreativ bleiben. Das sind aus meiner Sicht die zentralen Herausforderungen, die wir heute haben im Marketing und wo eben Agilität oder agiles Marketing eben sehr viel Abhilfe schaffen kann, wenn man es richtig macht.
Also sehe ich ganz genauso. Ich habe viele Dinge gesagt, Daten, Adaption, schnell flexibel sein, immer Optimierung und besser werden. Du hattest aber auch gerade das Stichwort Bubble benutzt. Da würde ich gerne nochmal ganz kurz reingehen. Habt ihr den Eindruck, dass agiles Marketing bereits gängige Praxis ist oder seht ihr dort noch durchaus Entwicklungspotenzial bei deutschen Unternehmen? Yannick, hast du da Erfahrungswerte?
Ja, man muss ja sagen, ich bin auch so ein bisschen mit dieser Agilität in meinem Berufsleben ja aufgewachsen. War eigentlich vom letzten Studentenjob jetzt bis hier rein, haben wir ja immer agil gearbeitet. Ich habe aber trotzdem nicht das Gefühl, dass das eine Bubble ist. Wir haben viele Austausch-Sessions gehabt, auch mit anderen Unternehmen. Als Referent habe ich jetzt auch schon zweimal über das Thema gesprochen, in unterschiedlichen Formaten. Und es kommen immer wieder Leute auf einen zu, die dann sagen, ihr macht das auch, sollen wir uns mal austauschen über unsere Reise, wie läuft's, was sind eure Tipps? Am Anfang waren wir noch die gefragt haben, was sind eure Tipps? Heute werden wir gefragt, weil wir die Story halt auch schon öfters erzählt haben. Das ist ganz interessant. Ich meine, wir kennen uns ja auch im Endeffekt darüber, dass wir beide bei Marconomy aufgetreten sind, ne? Dass wir da auch über ein ähnliches Thema gesprochen haben. Und dann ist daraus dieser ganze Roundtable hier entstanden, nachdem wir da auf LinkedIn verlinkt worden sind an der Stelle. Ich glaube, es wird immer beliebter. Und das liegt auch daran, dass sich die Anforderungen der heutigen Zeit im Marketing immer mehr auf so eine technische Seite beziehen. Wenn wir hingehen und die ganzen Ad-Formate haben, ja, vom Tracking bis zum Performance-Marketing, Shopping-Ads, whatever, es wird immer technischer. Und gerade an dieser Schnittstelle ist es super effektiv, wenn im Marketing-Team auch agil gearbeitet wird. Ganz interessant fand ich jetzt auch, sogar McKinsey hat ja in einer Studie, die sie jetzt letztens veröffentlicht haben oder so ein Paper, Agilität als einen von 6 Grundsteinen des modernen Marketings genannt. Jetzt mag jeder für sich selber natürlich nochmal darüber urteilen, ob er alles glaubt, was in McKinsey drin steht. Aber ich glaube, die haben schon immer ein ganz gutes Gespür für Trends. Ne? Formulieren wir es mal so. Aber wie sehen die anderen das?
Ich glaube, dass man da einen Unterschied machen muss zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, wenn es um Theorie geht und um agiles Marketing zu philosophieren, ist die Tatsache, dass wir drei, Yannick und Jenny, uns kennen, ein guter Indikator dafür ist, dass es eben schon ein Thema ist, bei uns in der Bubble, aber ich denke auch übergeordnet. Ich glaube aber trotzdem, zumindest die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, und da nehme ich mich, mein Unternehmen und mein Team auch gar nicht aus, ist noch ein bisschen Weg von der Theorie zur Praxis. Und zwar vielleicht nicht intern in Marketing-Teams, aber übergeordnet in der Zusammenarbeit zwischen dem Marketing und eben anderen Abteilungen. Es gibt natürlich ein paar Leuchtturmbeispiele, die dieses agile Marketing und was man damit erreichen kann, auch geprägt haben. Stichwort zum Beispiel Sixt oder ähnliche Kollegen. Aber ich glaube trotzdem, dass es einfach ein bisschen was anderes, über agile Prinzipien zu sprechen und zu philosophieren und die Vorteile und Nachteile herauszufiltern und das Ganze dann aber in der Praxis umzusetzen, da stößt man dann noch heute aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung noch auf viele Stolpersteine, gerade in der Zusammenarbeit mit anderen Teams.
Wo seht ihr denn die größten Herausforderungen? Was begegnet ihr oder welchen Themen begegnet ihr bei euch im Alltag, wo ihr sagt, das ist echt eine Herausforderung, um Agilität durchzusetzen?
Also was natürlich oft kommt, ist der klassische Faktor, ja, wir haben keine Zeit, ihr wollt erstmal so viele Meetings, ihr wollt irgendwie ein Daily Meeting, wir sollen zu euren Reviews kommen und so weiter. Da wird gerne immer so ein bisschen diese Kapazität genannt, ja, an der Stelle. Meistens ist es aber so, dass einfach die Arbeitsmodelle an der Stelle kollidieren. Also wenn ich jetzt ankomme und sage, als Projektmanager kommen wir ja auch immer wieder zu neuen Leuten, weil wir immer neue Projekte mit einem anderen Scope haben. Und dann möchte ich erstmal, dass diese Leute auf einmal so arbeiten wie ich, weil ich behaupte, dass wir so schneller wären und einen besseren Fokus hätten. Dann ist das natürlich an der Stelle erstmal, dringe ich ja in den persönlichen Raum von jemand anders ein, weil ich ihm jetzt auf einmal sagen will, wie wir es denn jetzt bitte zu machen haben an der Stelle. Ja? Und da ist es super wichtig, ganz viele One-on-One-Gespräche zu gehen, zu erklären, was sind eigentlich die Vorteile, wie kannst du, lieber Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin, davon auch profitieren an der Stelle und das immer individuell rauszuarbeiten für die einzelnen Menschen. Das ist so meine Erfahrung, was wirklich am besten funktioniert. Ganz schlimm ist, wenn du alle Leute in ein Meeting einlädst und denen sagst, wie es jetzt abläuft, weil ne, da fühlt sich dann niemand richtig angesprochen, niemand hat das Gefühl, man kümmert sich um die. Da muss man schon in die enge Betreuung mit den Stakeholdern und Teammembern vor allem auch nochmal reingehen.
Hat noch jemand spezifische Herausforderungen, die er sieht? Lydia.
Ja, ich habe also vor allem, was ich auch bereits erwähnte, agiles Marketing, wenn man so mit aufspringen will auf ein ganz junges Thema, dass man dann auch schaut, passt das auch zur Marke an sich? Also sprich die Authentizität. Oder wird sie, passt das überhaupt nicht? Und wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann kann man natürlich eine ganz tolle beispielsweise Ad-Hoc-Kampagne starten und Vorreiter sein und dadurch natürlich unfassbar viel Aufmerksamkeit generieren und da einen auch einen schnellen Vorsprung haben. Das ist der Vorteil. Also die Herausforderung immer wieder für mich, auf jeden Fall passt das zur Marke und ist das glaubhaft, ist die Zielgruppe, fühlt sie sich erreicht, fühlt sie sich verstanden, nimmt sie das überhaupt so auf? Und dann kann das richtig gut funktionieren mit einer großen Reichweite.
Vielen Dank. Zielgruppe ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil genau für die Kunden machen wir es ja sowohl intern als auch extern. Deswegen, Benjamin, vielleicht hast du auch noch irgendwie ein paar Herausforderungen, aber auch welche Vorteile siehst du halt auch im agilen Marketing, um das quasi auch Kollegen schmackhaft zu machen?
Also Herausforderung, und das passt zu dem letzten Stichwort, was du gesagt hast, Kollegen. Ich glaube, die größte Herausforderung im agilen Marketing ist die Teamabhängigkeit. Agiles Marketing kann man nicht alleine machen und schon gar nicht alleine. Und im Team dann schon eher. Und wenn es dann aber das ganze Unternehmen irgendwie lebt, dann wird es schon einfacher. Also große Teamabhängigkeit auf der einen Seite. Aber ich sehe auch thematisch noch eine kleine Herausforderung, weil letztendlich wie Jannik ja vorhin angemerkt hat, geht es ja doch irgendwie um Strukturen und strukturiert Ziele zu erreichen. Klar, dabei flexibel zu bleiben, aber es geht schon viel um Prozesse und Strukturen. Also man hangelt sich schon entlang eines Projektes und plant sehr viel durch und hat dadurch, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Aspekt weniger Überraschungseffekt. Also es ist schon sehr viel geplant, es ist schon viel geplantes Herangehen. Wie geht man mit neuen Trends um oder mit neuen Sachen, die sich im Marktumfeld auftun? Aber es ist letztendlich wenig, dadurch, dass man eben weggeht von Bauchgefühl und Meinung, es geht so vielleicht so ein bisschen Überraschungseffekt in Daily Business vom Marketing verloren, was so ein bisschen kontraintuitiv ist, wenn man von Agilität spricht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man das schon gezielt dann auch mit aufnehmen muss, diesen Kreativitätseffekt, den so eine Überraschung mitbringt. Aber dem gegenüber stehen natürlich die vielen Vorteile, die Jannik und Lydia natürlich auch schon jetzt erörtert haben. Ich habe noch einen Punkt an der Stelle vielleicht, ist die Messbarkeit. Also ich habe es vorhin schon anklingen lassen, Datengetriebenheit, Erkenntnisgetriebenheit. Und ich glaube, dass ein großer Vorteil von agilem Marketing Messbarkeit ist, sowohl nach außen, also klar KPIs etc., aber auch nach innen. Was hat jetzt eigentlich die letzte Aktion gebracht? Sind noch on track? Man hat viel mehr einen Überblick über die Dinge, die gerade passieren, und dadurch, dass man sie eben so durchstrukturiert und durchplant. Ja.
Finde ich auch. Und um zu der Planbarkeit nochmal zu kommen, ich sage immer, oder ich nutze gerne das Eisenhower-Zitat, Plans are nothing, planning is everything, weil wir halt einfach tatsächlich aufgrund der schnelllebigen Zeit von unseren Plänen häufig mal abweichen müssen, aber halt dadurch, dass wir uns einen Plan gemacht haben, diskutiert, reflektiert und durchdacht haben, das hilft halt ungemein. Also das merke ich auch bei uns in der Praxis, dass je mehr du vorausdenkst, desto besser kannst du auch reagieren. Und wir müssen halt immer wieder reagieren, weil sich die Pläne halt dann doch einfach ändern von der Warte her. Planung ist dann doch ganz, ganz sinnvoll. Ich würde gerne einmal wissen, das Thema der Woche ist ja auch das Thema Personalisierung von Maßnahmen und Formaten etc. Habt ihr Erfahrungen oder was sind eure Erfahrungen, wie agiles Marketing da unterstützen kann? Ich weiß nicht, Lydia, hast du da Erfahrungen, die du hier teilen möchtest?
Ja, also es ist auf jeden Fall kann das helfen, Personalisierung, um halt auch Botschaften an die entsprechende Zielgruppe zu richten. Und das ist natürlich nicht nur in Sachen Kommunikation und Values kommunizieren wichtig, sondern natürlich spart es auch Kosten ein. Also wenn ich ganz genau weiß, die Touchpoints meiner Zielgruppe und ich möchte da und da eine Botschaft platzieren mit dem und dem Handlungsziel, also sprich schön Funnel runter, dann kann das auf jeden Fall helfen.
Naja, also ich denke auch, was die Personalisierung angeht, auch da lernt man ja viel über seine Zielgruppe. Wir gehen ja nicht hin und wissen direkt alles über unsere Zielgruppe, sondern wir müssen erstmal auch einiges darüber lernen. Vielleicht haben wir Personas gemacht oder andere Formate, wo wir nachher lernen, die sind total falsch. Und wir müssen das entsprechend anpassen. Irgendwie die Ansprache muss ganz anders sein oder der Channel muss ganz anders sein. Irgendwie solche Geschichten. Und das kann man natürlich wunderbar mit agilem Marketing verbinden, indem man diese Sprintlogik hat. Man schaut sich also nach kurzer Zeit bereits schon wieder an, wie es aussieht. Ja, müssen wir vielleicht was ändern? Da gibt es viel mehr Entscheidungspunkte, an denen man Veränderungen vor allem halt zusammen mit den Stakeholdern auch initiieren kann. Das Schöne dabei ist ja, wenn man so ein Review-Meeting hat und sich dann seine 5 bis 10 wichtigsten Stakeholder einlädt, alle 2 Wochen, ja, oder lass es 4 Wochen sein oder 3, dann hat das die Schönheit, dass die dort getroffenen Entscheidungen natürlich von allen Stakeholdern getragen werden, denn sie hätten sich ja in der Situation auch dagegen entscheiden können, ne? Oder sie sehen zumindest auch,
das hat sich jetzt nicht der Yannick ausgedacht oder die Jenny, sondern das ist wirklich hier die Gruppe der wichtigsten Stakeholder. Die sind alle der Meinung, wir sollten es so machen. Also tun wir das so. Und wenn wir dann 2 Wochen später merken, das war die schlechteste Entscheidung, die wir treffen konnten, dann müssen wir es revidieren. Na, ist klar, das sollte man nicht zu oft machen. Aber wenn man jetzt Entscheidungen trifft, 3 Monate wartet und dann sagt, ja, das war jetzt nichts, ne? Dann ist natürlich auch mit der Personalisierung nicht mehr viel, denn dann ist die Kampagne ja schon gelaufen. So, und dann kann man mit der nächsten Kampagne versuchen, irgendwie tiefer in die Personalisierung an der Stelle reinzugehen. Ne? Also ja, das ist nur meine 2 Cents dazu.
Und habt ihr zu dem Thema vielleicht nochmal, um da ein bisschen tiefer einzusteigen, habt ihr da auch bestimmte Vorgehensweisen, also so Testszenarien, wie gehe ich da jetzt ran? Also bei uns zum Beispiel, wir haben auch Personas wie viele Unternehmen und fangen dann halt, keine Ahnung, im E-Mail-Marketing an, entsprechend die Leute zu adressieren und verschiedene dynamische Content-Elemente entsprechend einzubauen, um da auch mehr Informationen zu sammeln und quasi dann den Content daraufhin nochmal stärker Schritt für Schritt anzupassen. Vielleicht habt ihr da auch nochmal den einen oder anderen Hinweis, was unsere Zuhörerinnen in der Praxis quasi umsetzen können.
Gut, bei mir ist es ja oft projektabhängig. Ne? Also ich kann halt dann keine pauschale Antwort darauf geben. Was ich persönlich immer cool finde, sind Heatmaps. Egal in welchem Tool, finde ich, kann man super mitarbeiten. Ich bin ein sehr visuell getriebener Mensch. Finde das super, dass man da natürlich schon ja, bildlich vor sich sehen kann, was man eigentlich in den Vordergrund rücken sollte. Aber ich denke, das ist auch ein Tool, was die meisten Leute kennen werden.
Okay. Kommen wir mal zu Methoden. So, wir haben ja schon einiges genannt, Kanban, Scrum etc. Nun interessiert es mich natürlich, wie habt ihr agile Methoden, wie seid ihr vorgegangen, das bei euch zu implementieren? Wie arbeitet ihr damit? Vielleicht könnt ihr da ein bisschen mal was anhand von Beispielen vielleicht auch beschreiben. Wer möchte starten?
Also ich würde sonst auch gerne starten. Also ich finde ja, das Marketing hat ja generell erstmal vorweg eine cross-funktionale Aufgabe im Unternehmen. Also sprich nicht nur ein Sparringspartner für den Vertrieb beziehungsweise Sales, sondern auch HR beispielsweise und in Hinblick auf Employer Branding nicht nur nach extern gerichtet, sondern auch intern gerichtet. Aber auch dann in Bezug auf cross-funktionale Aufgaben, ob das nun die Marktforschung ist, ob das die Kommunikation ist, unter anderem PR, Content Creation etc. Also das ist ja schon alles sehr flexibel, agil, cross-funktional. So war zumindest meine Abteilung, die ich aufbaute, immer aufgestellt. Und da habe ich auch gängige Tools gehabt, die nicht nur Marketing, nicht nur fürs Marketing wichtig sind. Zum Beispiel Trello ist ein großartiges Tool, um damit zu arbeiten. Und wir hatten auch OKRs. Wir haben übergeordnete OKRs, die schon feststanden, aber auch dann im Team nochmal selbst eigene OKRs definiert. Ich finde das ganz wichtig. Da fließt das wieder ein, was Yannick auch sagte. Also auch mit verschiedenen Stakeholdern. Dann war es natürlich im eigenen Team, die Stakeholder auch das Commitment einzuholen, ne? und sie mitzunehmen und das eigene Team mitzunehmen. Genau, das finde ich halt auch ganz wichtig. Damit habe ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ein gängiges Tool kennt, denke ich, auch jeder mittlerweile, Slack. Da kommt man auch heutzutage gar nicht mehr drum herum. Auch wunderbar mitarbeiten. Aber es ist übergeordnet, also nicht nur Marketing. Es ist für alle Unternehmen. Und dann habe ich auch die Erfahrung gemacht, also individuelle, also jetzt auch intern gerichtet, individuelle Mitarbeiterentwicklung. Also dass das auch wirklich sehr agil und flexibel angepasst ist. Es gibt einen Rahmen, aber du selbst dann auch als Teamleitung schaust, wie passt dieser Rahmen, wie passt die Person mit Stärken und natürlich auch Schwächen und Talenten und Fähigkeiten und Zielen, persönlichen Zielen. Wie kann man das denn gestalten? Und das ist zu 100% agil. Und das gehört auch dazu. Also es gehört alles zum Bereich Marketing.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Dankeschön.
Gerne.
Janik, hast du hier noch was?
Ja, ich glaube, unsere Story, ich arbeite ja im sogenannten Tribe Excellence und Performance. Das ist einer von drei agilen Tribes bei uns. Die sind alle, also die ganzen Abteilungen wurden quasi erst vor 3 Jahren gegründet. Ne? Wir sind da losgegangen, haben uns 3 Themenfelder gesucht, beziehungsweise unsere Führungsebene dort, und haben dann gesagt, okay, wir wollen das sozusagen als Keimzelle für diesen agilen Gedanken in unserem Konzern oder in unserem Segment tragen. Es gibt auch in ThyssenKrupp noch verschiedene andere. Aber da hat man dann gesagt, wir brauchen eigentlich 3 Themen. Wir brauchen die Transformation unserer Organisation, sprich also die Agilität nach außen zu tragen und in andere Bereiche auch reinzubringen. Wir brauchen Innovation. Der Bereich lebt auch ganz stark von Agilität. Und dann brauchen wir ein Projektmanagement, was in diesem Bereich performancegetriebener arbeitet. Und für unseren Tribe war es so, wir haben damals angefangen mit 15 Leuten. Die hatten alle keine agile Erfahrung und haben sich komplett selbstständig da rein entwickelt. Also wir haben uns viele Trainer geholt, Austauschsessions, habe ich ja eben schon erzählt, ne, wo Leute von anderen Firmen dann bei uns zu Gast waren und darüber erzählt haben, wie sie es eigentlich gemacht haben. So konnten wir dann auch über unsere Herausforderungen sprechen mit solchen Leuten. Und generell leben wir einfach nach dem Prinzip Inspect and Adapt. Also ne, wir haben nach jedem Inkrement, wir haben 3 Projekte im Jahr, ein Inkrement, ein Teilstück, sprich ein Projekt oder ein Stück von einem Projekt, dauert 3 Monate. Und danach setzen wir uns mit dem ganzen Team zusammen hin und überlegen erstmal wieder, was lief eigentlich gut, was lief schlecht, was müssen wir anpassen. Und so sind wir eigentlich in einer ständigen Entwicklung. Nicht nur die Leute, die dazukommen und gehen, haben da einen großen Anteil, sondern es ist auch so, dass sich alle gemeinsam weiterentwickeln an der Stelle. Wir versuchen wirklich diesen Gedanken da ganz stark in unseren Alltag zu integrieren. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert sehr gut. Ich persönlich finde es eine sehr angenehme Arbeitskultur, weil Lydia, du hast gerade auch gesagt, die Leute müssen entwickelt werden oder profitieren davon, wenn sie aktiv entwickelt werden. Und das ist natürlich was, wo man mit diesem Prinzip ganz stark mitgestalten kann, ne? Wo man Offenheit und Transparenz lebt und auch darüber spricht, was kann ich eigentlich gut, was kann ich schlecht und hier möchte ich besser werden, um halt in den nächsten Projekten irgendwie nochmal stärker einfach beitragen zu können. Ja, und so haben wir gestartet. Ne? Es ist, glaube ich, auch ein bisschen vielleicht eine ungewöhnliche Geschichte, aber bis jetzt läuft es gut und man muss sagen, am Anfang ist es erstmal so ein Tal gewesen, weil man kommt natürlich dahin und denkt sich, jetzt machen wir alles anders. Und das denken zum einen die anderen nicht und zum anderen hat man ja selber auch noch gar nicht die Kompetenz, das in jeder Situation überhaupt richtig zu kommunizieren. Und da sind wir stark reingewachsen. Ich würde sagen, das erste Jahr war sehr schwierig. Im zweiten Jahr wurde es besser. Wir haben jetzt den 3-jährigen Geburtstag gefeiert, letztens bei uns im Hauptquartier. Und wir sind mittlerweile schon gut unterwegs. Also die Projekte werden auch größer, werden auch relevanter für die Firma. Wir sind da mittlerweile auch in die größten Projekte, die es bei uns eigentlich so gibt, involviert. Und ich denke, das ist eigentlich ein gutes Zeichen an der Stelle.
Du hast jetzt so ein bisschen ausgeführt, wie ihr halt, also eure Historie, eure Geschichte, wie ihr entstanden seid. Wenn jetzt ein Marketier, der noch traditionell bei sich in der Abteilung arbeitet, sagt, ich möchte das jetzt auch ausprobieren. So, was würdest du halt der Person an die Hand geben? Was wären so deine Tipps, um nicht gleich völlig überfordert zu sein mit allen möglichen Methoden, Tools etc.?
Ja, du hast das ja gerade eigentlich schon schön ausgeführt. Ne? Überforderung ist das Stichwort. Mein Tipp an der Stelle ist immer mal zu gucken, wie groß ist deine Firma eigentlich? Ne? Bist du ein One-Woman-Show oder bist du ein Konzern mit 30 Projektmanagern? Das ist schon mal der erste Blick. Der zweite ist dann aber auch zu schauen, was ist eigentlich meine Challenge? Also nicht hinzugehen und zu sagen, boah, okay, das hören sich irgendwie toll an. Ich weiß zwar noch nicht, wofür ich die brauche, aber das mache ich jetzt erstmal, weil da steht drauf irgendwie 30% mehr Zielerreichung. Und dann mache ich jetzt noch ein crossfunktionales Team, einfach weil ich glaube, das ist gut. Sondern genau hinzugehen, zu überlegen, was ist eigentlich meine Challenge und welches Tool aus diesem agilen Toolkit kann ich wählen, um diese Challenge aufzulösen. Brauche ich mehr Transparenz? Sollte ich vielleicht mal ganz einfach mit einem Kanban-Board anfangen, wo ich einfach to do, doing, done für alle Teammitglieder draufschreibe. Und so kann sich jeder zu jedem Zeitpunkt einen Überblick verschaffen. Arbeite ich zum Beispiel an meinem Hauptziel vorbei, will ich irgendwie ja immer mehr Funktionen, mehr Channels, mehr Creatives haben, als ich eigentlich brauche, dann sind eigentlich OKRs gut, weil damit definieren wir das Objective, also einen Zustand, den wir erreichen wollen. Und gleichzeitig die Key Results, die messbar sind, könnte also heißen, ich will auf 3 Channels mit 9 Creatives unterwegs sein, ist mein erstes Key Result. Und wenn dann jemand sagt, ja, sollen wir nicht noch irgendwie 12 andere Creatives machen, weil es gerade toll aussieht, dann kann man ganz stark fokussieren und sagen, hey, unsere Zielerreichung ist aber hier, das haben wir schon erreicht, lass uns doch mal lieber an den anderen 3 Key Results arbeiten, damit wir letztendlich das, was wir vorher definiert haben, auch schaffen. So würde ich halt rangehen. Was ist meine Challenge? Welches Tool hilft mir weiter? Wie komme ich zum Erfolg?
Benjamin, wie sieht das bei euch aus? So, was würdest du, wie seid ihr gestartet? Was würdest du jemandem mitgeben für den Start?
Also ich schließe mich da bis zu weiten Teilen Yannick an, ohne jetzt nochmal alles wiederholen zu wollen von ihm. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, zuerst zu wissen, was man überhaupt erreichen will. Also bei uns war es damals so, wir sind aus so einer klassischen Situation rausgestartet damit. Und diese Situation war, dass wir im Prinzip quasi gearbeitet haben und jeden zweiten Tag kam jemand anders aus der Firma und wollte von uns irgendwas. Und dadurch ist die Pipeline immer größer geworden. Und wir haben es eigentlich irgendwann nicht mehr geschafft, To-Dos dann auch abzuschließen, weil einfach überall gearbeitet wurde und immer neue Sachen dazu kamen. Und so haben wir irgendwie irgendwann überlegt, okay, das ist halt nicht, kann halt kein Dauerzustand sein. Das ist so ein klassisches Marketingproblem oder ein klassisches Problem einer Marketingabteilung. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen uns irgendwie im Klaren darüber werden, okay, welche To-Dos gehören eigentlich übergeordnet zu den großen Zielen, die wir erreichen wollen. Wir arbeiten bei uns auch mit OKRs eben entsprechend und haben uns dann eben entsprechend der agilen Arbeitsmethode dann eben darauf verständigt zu schauen, okay, wir arbeiten jetzt in einem 3-Monats-Rhythmus mit Sprints. Was sind die To-Dos am Anfang? Haben uns dann geplant, eben entsprechend Kapazität noch für einen Puffer natürlich aufgehoben, aber im Prinzip war dann die Message, okay, damit wir die Ziele erreichen, die an uns sozusagen gesetzt werden, müssen wir schauen, dass wir die Ziele, die darauf einzahlen, auch priorisieren. Und Leute, die von uns eben Dinge haben wollen, die müssen sich in regelmäßigen Abständen, dann, wenn wir Sprints planen, bei uns damit melden. Und dann können wir das auch in unseren Sprints einplanen. Und so haben wir gestartet und haben das jetzt immer mehr angeglichen an sozusagen die Arbeitsweise von unseren Techies sozusagen, also von Software-Engineers und so weiter. Wir arbeiten tatsächlich auch in der Sprintplanung eben mit Jira und dem Toolset, das die Developer natürlich kennen und mitgebracht haben, um auch so ein bisschen, da sind wir wieder bei der Kommunikation nach innen, so ein bisschen Verständnis zu wecken und sozusagen eine gemeinsame Sprache zu sprechen, sodass halt letztendlich auch Verständnis dann am Ende erzeugt wird bei anderen Abteilungen, wie wir arbeiten, was wir arbeiten, wo unsere Prioritäten sind, etc. Und das ist sicherlich, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange natürlich. Wir machen das jetzt auch noch nicht so lange. Wie gesagt, ich bin ja auch nur 2 Jahre letztendlich bei meinem Unternehmen. Und da gibt es sicherlich noch viele Dinge zu optimieren. Und das ist dann aber auch letztendlich mein Tipp an der Stelle, um das zu ergänzen, was Yannick gesagt hat. Ich glaube, man darf nicht nur sagen, okay, das sind meine Ziele, sondern muss auch mit wenig anfangen. Also wenig quasi sich auf das Wesentliche fokussieren. Vielleicht mit 1-2 Prozessen erst starten und nicht gleich das komplette Toolset irgendwie anwenden wollen. Und das kann man dann ja peu à peu dann auch erweitern, letztendlich, je nachdem, wie und wann man sieht, dass es auch Früchte trägt, das Ganze.
Das ist auch unsere Erfahrung, eher kleine Schritte machen und die Leute nicht zu überfordern. und vor allem die Dinge wirklich so lange zu machen, bis auch wirklich der Letzte es verstanden hat. So, ne? Also immer wieder regelmäßig die Dinge wiederholen, bis es in Fleisch und Blut übergegangen ist. Sonst kommt auch allzu schnell der Schlendrian damit rein. Lydia, wie schaut es bei dir aus? Was würdest du jemandem, der agile Methoden zum ersten Mal ausprobieren möchte, mit auf den Weg geben?
Also die allererste Frage, die ich dann stellen würde, ist, warum möchtest du jetzt auf einmal agile Methoden ausprobieren und mit welchem Ziel? Das finde ich immer ganz wichtig. Und dann anhand dessen auch zu gucken, wie ist denn dein Status quo? Wie ist dein Daily Business gerade aktuell? Und dann würde ich tatsächlich, da kommt denn der Coach aus mir raus, mit dieser Person Schritt für Schritt eigene Handlungsschritte erarbeiten. Also und dann den einen oder anderen Beratermoment einbauen, aber wirklich auch schauen, okay, versuch doch mal selbst herauszufinden, wie kommst du dahin? Und dann an bestimmter Stelle nochmal die eine oder andere Empfehlung auszusprechen. Das wäre meine Vorgehensweise, jetzt wirklich ganz ohne ins Detail zu gehen. So würde ich starten.
Okay, vielen Dank. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen über Methoden gesprochen, beziehungsweise ich würde an der Stelle einmal nochmal zum Thema Methoden, vielleicht habt ihr hier noch den einen oder anderen Lifehack, was ne, in der Anwendung von Kanban, Scrum, Design Sprints, was auch immer ihr ausprobiert habt, wo ist da möglicherweise im Laufe der Zeit ein Learning gewesen, wo ihr sagt, das solltet ihr unbedingt ausprobieren. Bei uns war es zum Beispiel so, wir haben, als wir vor 5 Jahren bei Habak mit einem Kanban-Board gestartet sind, um mehr Transparenz zu haben, ist uns aufgefallen, insbesondere ne, alles, was die Content-Produktion, Texte etc. halt angeht, wir haben einfach eine weitere Spalte etabliert für unser Vier-Augen-Prinzip. So, ne? Also, dass jedes Content-Piece quasi statt von Doing in Done zu wandern, ist es nochmal in quasi die Feedback-Spalte gewandert und irgendjemand musste sich das Content-Piece quasi krallen, um einmal gegen zu lesen, ob das auch so passt. So, habt ihr da vielleicht noch irgendwie Methoden, Lifehacks, die euch da untergekommen sind, wo ihr sagt, das war ein wichtiges Learning, das probiert mal aus.
Ich fange einfach mal an, ganz frech. Bei uns war es so, dass wir, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, oft sind Leute einfach auf uns zugekommen, haben gesagt, kannst du noch mal die Grafik machen, kannst du noch mal das machen, kannst du noch mal das machen. Ich glaube, unser Lifehack, oder wenn man ihn so nennen kann, war es, das Ganze, die Sprintplanung und das damit zusammenhängende Kanban-Board und beziehungsweise den Backlog, der damit zusammenhängt, accessible zu machen für andere, für das Unternehmen, für unsere Schnittstellen, damit die dort in einem festgelegten Prozess ihre To-Dos, die sie an uns, die sie für uns haben, selber festhalten können an den, und quasi dann auch in einem festen Prozess sozusagen eintragen müssen, was letztendlich erreicht werden soll. Also quasi hat den Vorteil, dass wir den Backlog nicht selbst füllen müssen, sondern die Leute selber quasi ihre Sachen dort eintragen können. Und zweitens haben wir sozusagen alle Anforderungen, die diese Abteilungen oder diese Schnittstellen dann haben, dann schon sozusagen runtergeschrieben und dokumentiert. Es funktioniert natürlich in der Praxis, und da komme ich zu meinem Punkt von vorne, von vorhin wieder, mal besser, mal schlechter. Aber ich glaube doch trotzdem, dass es unser Leben ein wenig erleichtert hat.
Okay, Wege finden, um mehr Transparenz zu machen, um auch dann mehr Verständnis vom Gegenüber zu kriegen, was ist dort eigentlich alles in der Pipeline drin?
Genau, ja.
Janik, hast du da auch Erfahrung?
Ja, so ein bisschen daran angelehnt. Bei uns ist es ja immer so, wir starten ja dann neue Projekte und mitunter. Jetzt haben natürlich immer mehr Leute in unserer Organisation schon irgendwie mal Kontakt mit Agil gehabt. Ne? Allerdings ist die Organisation riesig. Und wenn du vor allem in die Flächenorganisation gehst, mit dem Vertrieb zusammenarbeitest, ne, dann hast du ja immer wieder unterschiedliche Verkäufer und Verkäuferinnen oder Stakeholder, Stakeholderinnen.
Und was für mich immer sehr gut funktioniert oder was wir versuchen zu etablieren, ist möglichst im Kernteam viel Ownership zu erzeugen. Also es kommen ja Leute in unser Team, was dann zu 50% aus unseren Ressourcen besteht und zu 50% aus Business-Ressourcen. Und jetzt sagen wir einfach mal, wir haben da jetzt irgendwie 3 oder 4 Vertriebler dabei. Und wie kriege ich es hin, dass die möglichst schnell Ownership aufbauen? Der einfachste Trick dafür ist, denen im Daily Meeting zu sagen, kannst du heute mal durch unser Kanban-Board führen? Das ist total banal, aber dadurch, dass die sich selber damit beschäftigen müssen, oder so war das ja bei uns auch am Anfang, ne? Die Leute einbinden, Aufgaben geben oder darum bitten, dass sie es machen möchten. Man zwingt ja auch niemanden, wenn jemand sagt, hey, so sicher bin ich noch nicht, kein Problem, dann macht es halt irgendwer anders. Und das dann so rotieren zu lassen, ne? Und dadurch entsteht immer mehr Ownership und am Ende ist das irgendwie ganz normal. Da muss man gar nicht mehr fragen, ja, wer will denn heute durchs Board führen, sondern hat das schon irgendwer aufgemacht, ne? Wenn du anfängst. Ist ein total kleiner Trick, funktioniert aber immer wieder erstaunlich gut, dass man die Leute Stück für Stück versucht zu integrieren und eben nicht diese Frontbeschallung macht und sagt, ich zeige jetzt, jeden Tag kommt Yannick in das Daily Meeting, macht das Kanban-Board auf und sagt allen, welche Karten verschoben werden müssen. Ne? Sondern am Ende ist es sogar vielleicht nicht schlimm, wenn von unserer Tribe-Seite mal niemand da ist, weil wir irgendwie andere Meetings haben oder so, dann machen die einfach alleine ein Daily miteinander. Und das finde ich sehr cool und das funktioniert immer wieder ähnlich, einfach versuchen, Ownership zu erzeugen, wenn man Leute aus anderen Abteilungen dabei hat.
Danke. Lydia, hast du da noch einen Tipp?
Ja, also da würde ich tatsächlich, wenn es da Widerstände gibt oder wenn es Kollegen gibt, die sagen, ich kann mich damit gar nicht anfreunden, ist mir total fremd, da würde ich, Kommunikation ist da total entscheidend, da also wirklich einen persönlichen Austausch zu gehen. Natürlich auch Einverständnis, auch immer ganz wichtig und nicht einfach anfangen zu coachen an dieser Stelle und dann halt herausfinden, warum. Warum ist da so eine Hemmschwelle und warum ist eine Abneigung dagegen? Ne? Und kann man sie tatsächlich eventuell schon anhand eines Gesprächs auflösen? Also das ist ja meistens auch eine Fehlinterpretation und das würde ich machen. Also so an die Stelle wirklich da in den Austausch, in den kommunikativen, persönlichen Austausch gehen.
Absolut. Ich glaube, Widerstände ist auch ein ganz gutes Stichwort. Also sich halt auch bewusst zu sein, dass nicht jeder hier schreit, wenn es darum geht, jetzt verändern wir mal was. Wir Menschen sind halt einfach Gewohnheitstiere. Und in der Regel möchten wir die Energie nicht aufbringen, was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, sich bewusst zu sein, dass, glaube ich, nur 10% diejenigen halt auch im Unternehmen sind, die wirklich die Treiber von Themen sind. Dann gibt es eine große Masse, die so in die eine oder andere Richtung mitschwingen und ich glaube irgendwie so 20% noch Bewahrer. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, okay, nach diesen 10% sollte ich Ausschau halten. Ne? Wer sind meine Accelerator, meine Multiplikatoren, die diese Themen halt auch mittreiben? Ansonsten gibt es noch zu dem Thema Widerstände auflösen aus der Praxis bei euch. Wie habt ihr das sonst noch gemacht? Wir machen zum Beispiel auch ganz viel Sessions, wo wir halt darüber erzählen, was ist eigentlich Agilität, wie funktioniert das? Also sprich Education und Aufklärung ist auch was, wo ich merke in der Transformation, das ist extrem wichtig, die Leute da langsam auch ranzuführen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ausschaut.
Ja, bei uns ist es so, dass wir generell alle, die bei uns in einem Projekt mitarbeiten, bekommen verschiedene Schulungen. Wenn man bei uns anfängt, kriegt man erstmal eine Product Owner oder Scrum Master Schulung generell, also wenn man wirklich die Abteilung wechselt. Wenn man einfach Projektteilnehmer oder Teilnehmerin ist, dann gibt es da so Scrum in a Nutshell und Agile in a Nutshell, so Schulungen. Ne? Da werden die Leute dann jeweils eine Stunde nochmal aufgeschlaut, um auch überhaupt zu verstehen, nach welchen Prinzipien arbeiten wir. Und dann, ja, generell, also dieser agile Gedanke wird halt bei uns in der Firma gerade stark verbreitet. Das ist viel besser als vor 3 Jahren. Ne? Also wir sind da, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Mittlerweile verstehen das mehr Leute. Hatte aber auch viel damit zu tun, wie gesagt, mit diesen One-on-One-Gesprächen. Ne? Erklären, was ist eigentlich der Mehrwert, wenn wir es tun, für die angesprochene Person. Weil so ticken Menschen nun mal. Ne? Ist ganz normal, ist auch kein Vorwurf. Aber man muss ja erstmal verstehen, welchen Gewinn kann man eigentlich davon bekommen, dass man jetzt erstmal mehr Arbeit in die Hand nimmt, um irgendwas umzustellen. Und das ist super wichtig, weil wenn die Leute das nicht verstehen, dann werden die immer eine abwehrende Haltung haben. Ja, das ist einfach so ein Erfahrungswert. Und generell Kick-Off-Termine sind auch super wichtig, wie in jedem Projektmanagement eigentlich. Aber gerade ja, beim Agieren habe ich nochmal das Gefühl, man muss die Leute auch wirklich vor Ort treffen. Das mag jetzt für die einen irgendwie banal klingen. Wenn man aber eine riesen Firma hat, dann muss man halt vielleicht auch mal nach Frankreich fliegen oder im schlimmsten Fall nach Amerika oder sonst irgendwo. Und muss sich wirklich mit den Leuten treffen, weil dieses Commitment, was da entsteht durch den persönlichen Kontakt, ich kann den Leuten ja viel von Offenheit, Transparenz und Respekt erzählen. Wenn die aber denken, ich bin einfach nur irgendein Typ, der die anruft und denen sagt, wie die arbeiten sollen, dann funktioniert das nicht. Ich muss das den Leuten auch zeigen und das funktioniert eigentlich nur im persönlichen Austausch. Na, deshalb versuchen wir immer, wenn möglich, uns ja mindestens 2 bis 3 Mal in den Projekten auch wirklich zu sehen, weil das eine ganz andere Arbeitskultur und Zwischenmenschlichkeit auch hervorruft an der Stelle.
Ja, da würde ich ganz gerne noch was dazu sagen. Ich stimme dir da nämlich voll vom zu, Yannick. Also ich klar, natürlich im Zuge der Pandemie, Homeoffice ist in aller Munde, wird auch gerne gewünscht, von überall aus arbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist ein persönlicher Austausch auch mal entweder zu Kollegen ins Headquarter fahren oder halt auch ins Büro ganz wichtig. Also der persönliche Austausch ist unumgänglich da. Und weil einfach auch das Kommunizieren dazwischen, also es geht nicht nur darum, eine beispielsweise interne Präsentation zu verschicken, auch an die CEOs oder so. Das ist auch ein nützliches Tool auf jeden Fall, um Präsenz, um Transparenz auch zu schaffen, Verständnis, was macht das Marketing-Team, agiles Marketing-Team, aber auch das Kommunizieren noch dazwischen, wenn Fragen entstehen. Genau. Ja, ich glaube, jetzt ist es gerade ein bisschen laut in meinem Hintergrund. Ne? Ich mute mich mal wieder. Aber ich wollte das gerne noch hinzufügen zu Yannicks.
Danke, Antwort. Lydia.
Gerne.
Das ist auch ein guter Hinweis nochmal. Ne? Also was wir am Anfang schon hatten, Agilität folgt ja durchaus vielen Regeln und Strukturen. Das hatten wir schon beleuchtet und ist aber auch oder wird auch stark ergänzt um soziale und kommunikative Aspekte. Und genau damit unterscheiden sich agile Methoden halt auch von den herkömmlichen Projekt- und Prozessmanagement-Methoden. Es geht viel darum, miteinander zu sprechen, miteinander zu arbeiten in bestimmten Strukturen. Und ja, da bleibt es nicht aus, halt auch miteinander zu reden. Nun haben wir so ein bisschen beleuchtet, wie kriegen wir die Menschen quasi, ich sag mal, auf der Arbeitsebene dazu mitzumachen. Wie kriegen wir denn jetzt eigentlich, das ist schön, wenn wir, keine Ahnung, in der Graswurzelinitiative, in den Piloten so ein bisschen agil arbeiten. Wie sieht denn das aus, wenn das Management nicht dabei ist oder wie kriegen wir das Management dazu, mit an Bord zu sein und auch die Kultur dahin mitzuprägen im Unternehmen? Habt ihr dort Erfahrungen? Oder sagt ihr, überhaupt gar nicht wichtig?
Also, naja, fang du mal an.
Mach du. Nee, Benjamin, was machst du?
Also, aus meiner Sicht, das Management ist sicherlich eine essentielle, wenn nicht sogar entscheidende Rolle, weil am Ende des Tages ist Agilität, ob nun im Marketing oder in anderen Abteilungen, ein Teil der Unternehmenskultur. Und die, aus meiner Erfahrung, wird halt maßgeblich geprägt durch das Management. Und deswegen muss das Management aus meiner Sicht mit dabei sein oder mit an Bord sein. Nun ist es bei mir immer so gewesen, ich habe ja anfangs erwähnt, ich bin aus der Tech-Welt, da ist Agilität jetzt nicht so kein Fremdwort und ist, denke ich, auch schon ein bisschen etablierter als vielleicht in anderen Branchen. Allerdings ist es tatsächlich so, dass bei uns hat es geholfen, dieses Argument der Messbarkeit. Also quasi, meinem Management taugt immer sehr, wenn ich mit KPIs um die Ecke komme, mit Einsparpotenzial und solchen Geschichten. Und wenn ich dann sage, ja, aber wenn wir agil arbeiten, dann wird es immer besser, weil ja mehr messbar und mehr Überblick und mehr Struktur dahinter. Das hat bei uns ganz gut geholfen. Also ein Argument quasi suchen, womit man das Management mit an Bord holen kann, wenn es nicht eh schon an Bord ist, würde ich sagen.
Lydia, du hattest da auch noch einen Punkt.
Ja, genau. Also wie ich, da unterstütze ich Benjamin auch. Absolut. Das Management ist essentiell, wenn es um diese Entscheidung geht, mehr Agilität ins Unternehmen einzubringen. Und ja, es geht ja nicht nur um agiles Marketing, sondern generell Agilität, Flexibilität zu steigern innerhalb des Unternehmens. Und das wird nicht funktionieren, wenn das Management, die C-Level-Manager, das Board-Team, wenn die dagegen sind. Weil das ist wirklich dann aus ihrer Sprache und dann auch die entsprechende Kommunikation. Ja, das Commitment und wir wollen das aus den und den Gründen. Und natürlich klar, wenn man noch das Board-Team überzeugen möchte, Zahlen, Daten, Fakten sind da immer ganz wichtig. Da kommt man nicht drum herum. Und dann machen KPIs auf jeden Fall Sinn, das auch intern zu verkaufen sozusagen. Aber ich kann mir einfach gut vorstellen, also ich habe nicht nur in einem Tech-Unternehmen gearbeitet, sondern auch in anderen Unternehmen mit einer sehr gefestigten Struktur, sagen wir es mal so. Und aber mittlerweile ist da die Bereitschaft doch sehr groß, das zukünftig weiter voranzutreiben. Ja.
Okay. Und ihr hattet eben beide schon gesagt, messbar machen und Zahlen, Daten, Fakten. Hat vielleicht jetzt noch einer einen Punkt, wo es darum geht, wie kann ich das denn aufzeigen? Wie kann ich denn zeigen, dass es hier die Agilität hat hier funktioniert?
Also ich bin an der Stelle immer großer Verfechter von OKRs. Ne? Das ist einfach das beste Tool meiner Meinung nach. Im Idealfall holt man sich sogar vorher die Zustimmung des Managements an der Stelle dann zu diesen Objectives und Key Results, indem man das dann dort vorstellt, ja, und sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Projekt, dafür stellen wir uns vor, diesen Scope zu erreichen. Was würden wir daran halt an diesen Key Results messen? Und wenn man einmal dieses Commitment darauf hat, die regelmäßig in seinen Reviews zu zeigen, immer zu sagen, okay, hier sind wir weitergekommen, hier sind wir weitergekommen, hier sind wir weitergekommen. Und das zeigt denen dann sehr gut, dass man am richtigen Fokus arbeitet. Und egal, ob man die OKRs dann, nicht egal, aber ne, wenn man sie mal nicht schafft und die Ziele nicht erreicht, dann macht es das nachvollziehbar. Das ist nicht so, dass wie klassisch im Projektmanagement ist immer alles gut, super, ne, alle Ampeln auf grün. Und zwei Wochen vorher kommt dann langsam so, ja, okay, vielleicht brauchen wir doch nochmal länger. Ne. Wenn man da einfach transparent ist und das eigentlich über einen Zeitraum von 3 Monaten schon sehen kann, hey, wir haben hier ein IT-Problem, wir kommen an der Stelle einfach nicht weiter, bis das gelöst ist, dann ist das aber nachvollziehbar. Und das zeigt dann, dass man trotzdem an der richtigen Stelle arbeitet, den Finger immer wieder in die Wunde legt, auch wenn es dann nachher, ne, wenn es nicht die ganze Zeit heißt, ja, alles super und alles gut, sondern Probleme wirklich mal auf den Punkt bringt und dann sagt, nee, hier müssen wir aber dran arbeiten, das ist kritisch, ne, hier kommen wir nicht weiter. Und dadurch holt man sich das Commitment an der Stelle und die Stakeholder sind viel involvierter dabei, eine Lösung zu finden, weil sie das Problem viel besser verstehen.
Okay, wir haben jetzt noch eine Minute, deswegen ein Top-Tipp von jedem von euch ganz schnell in einer Speed-Runde.
Benjamin. Ladies first. Oder? Okay.
Ich würde sagen, achso, Ladies first, sorry, dann Lydia jetzt.
Also mein Tipp ist, mich einfach einstellen. Das ist mein Tipp.
Okay.
So schnell bin ich.
Benjamin.
Nicht zu viele Prozesse und Tooling. Lieber klein und dafür präzise starten. Ich habe schon mal gesagt, ist aber aus meiner Sicht das größte Learning bisher.
Okay, Yannick.
Ja, gehe ich mit. Also ich glaube, Agilität ist heutzutage wirklich grundlegend im modernen Marketing. Ihr solltet aber nicht versuchen, alles auf einmal anzufangen, sondern sucht euch eure Challenges, sucht euch die Tools, die euch dabei helfen und findet damit zu eurer Lösung.
Wunderbar, vielen Dank euch.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung Trends 23 aus dem Juni 2023. Es diskutierten Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Hapag-Lloyd, Yannick Fasters, Agile Project Manager ThyssenKrupp Material Services, Lydia Bauers, Personal Trainerin für Führungskräfte und Benjamin Günther, Head of Marketing bei Bergson. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.